Heilig, 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 ich will dich sehen, ich will dich sehen, Gott, ich würde dich doch gern einfach mal sehen in deiner Herrlichkeit und deiner Pracht. Das ist ein verständlicher Wunsch eigentlich, dass man Gott doch einmal sehen würde. Wäre es nicht schön, wenn man ihn mal sehen könnte? Denn genau das andere macht unseren Glauben doch manchmal so schwierig, dass wir ihn eben nicht sehen können, dass wir uns manchmal denken müssen, wie Gott vielleicht wäre oder dass wir seine Herrlichkeit anders erleben müssen. Es ist ein Wunsch, ich will dich sehen, was wir da gerade gesungen haben, den man gut verstehen kann. Es ist aber auch ein Wunsch, der es ganz schön in sich hat. Gerade weil es eine Herausforderung ist, wenn man Gott nicht sehen kann. Auch für die Leute damals in Israel war es schon ein Problem oder eine Herausforderung, dass man Gott nicht sehen kann. Und das, obwohl sie ihn ja kannten. Sie haben ja ihr Leben ihm anvertraut, sie haben auch schon einiges erlebt. Das Volk Israel damals hat erlebt, wie sie von Gott herausgeführt worden sind aus der Sklaverei, aus Ägypten, aus der Knechtschaft. Sie haben auf dem Weg Wunder erlebt, große Wunder erlebt. Als sie vor dem Schilfmeer gestanden sind, dann war auf einmal kein Platz mehr und dann wusste man nicht, wo es weitergehen soll. Und Gott hat ihnen einen Weg eröffnet, da wo eigentlich gar kein Weg war. Sie konnten durchs Schilfmeer durchgehen, wurden errettet von denen, die hinter ihnen her waren. Dann in der Wüste haben sie auch Wunder erlebt. Sie haben alle Hunger gehabt und dann hat es auf einmal Brot gekriegt, für jeden Tag neu, für alle genug. Und als sie durstig waren, hat Mose mit dem Stab gegen den Felsen gehauen und auf einmal gibt es Wasser für alle genug, sauberes Wasser. Sie haben eigentlich Gott erlebt, auf vielfache Weise, und doch wollten sie Gott sehen. Und so haben sie sich einen Gott zum Sehen gemacht. Selbst gebaut, ein Do-it-yourself-Gott, aus Gold natürlich. Denn wenn man Gott schon sieht, dann soll er natürlich auch prächtig und glänzend und schön sein. Ein Kalb haben sie gebaut oder ein Stier war es vielleicht auch. Ein Symbol jedenfalls für die Stärke, für die Kraft, für die Vitalität, für die Überlegenheit. Auch wenn es ein ziemlich unbeweglicher Gott ist, den sie da gebaut haben. Ein lebloser Gott, ein glänzender Stier. Ich weiß nicht, ob das so ein toller Gott ist, aber es ist jedenfalls ein Gott, den man anfassen kann. Einen, um den man herumtanzen kann, einen, den man berühren kann. Einer, der für die Israeliten offensichtlich mehr wert war, als die Wolkensäule zu sehen. Das war ihnen nicht genug, Gott zu sehen. Aber dieses Götterbildnis, das sie sich gebaut haben, das macht Gott wütend. Und Mose auch. Mose kommt nämlich runter vom Sinai, wo er lange Zeit war und wo er die Gebote mitgebracht hat. Und dann wird er wütend, als er dieses Kalb, diesen Stier da sieht, also sieht, dass die sich einen Gott gebastelt haben, zerschmettert er die Tafeln vor lauter Ärger, vor lauter Frust. Er lässt das Kalb einschmelzen und Gott entschließt, dass da müssen einige Leute sterben, wenn man das mal liest, diese Geschichte. 3000 Menschen müssen ihr Leben lassen wegen dem. Ist ganz schön heftig, diese Geschichte. Und Gott fällt eine Entscheidung. Und die überliest man leicht in dieser Geschichte, nämlich, dass Gott sagt, ich kann nicht länger mit euch durch die Wüste ziehen. Ich lasse euch alleine, denn ich bin so zornig, es könnte passieren, dass ich euch vernichte. Gott sagt, ich gehe nicht weiter mit. Und dann fällt Mose vor ihm auf die Knie und bittet ihn, hey, er sagt, Gott, das kannst du doch nicht machen, du kannst uns nicht allein lassen in der Wüste und auf diesem Weg. Und Gott lässt sich erweichen. Er sagt, okay, ich erhöre deine Bitte, ich schicke einen Engel mit euch. Und Mose fällt weiter auf die Knie und bittet Gott weiter und sagt, nee, du musst selber mit uns unterwegs sein. Wie sollen denn alle erkennen, dass du es bist, der uns in das gelobte Land führt? Und Gott lässt sich nochmal erweichen und sagt, ja, auch diese Bitte erhöre ich von dir, Mose. Ich werde bei euch bleiben. Ab da baut Mose diese Stiftshütte auf, wo man Gott begegnen kann. Allerdings außerhalb vom Lager. Nicht im Lager ist Gott selber mit dabei, sondern außerhalb. Und da muss Mose immer das Lager verlassen, um Gott zu begegnen. Und die anderen gucken ihm hinterher, wenn dann die Wolkensäule auf diesem Lager steht. Und dann nach diesem ganzen dramatischen Hin und Her, nach dieser Unsicherheit, ob Gott mit dabei ist, mit dabei bleibt oder nicht, wagt sich Mose mit einer dritten Bitte an Gott. Und das ist eine ziemlich gewagte Bitte, so kurz nachdem das Volk sich einen sichtbaren Gott als Bild gebastelt hat. Und damit beginnt unser Predigtext, 2. Mose 33, steigen wir ein, bei Vers 18. Da sagt Mose nämlich Folgendes. Mose bat, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Da sagte Gott, ich will all meine Güte an dir vorüberziehen lassen und den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Der Name ist dieses, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und mit wem ich Erbarmen habe, mit dem habe ich Erbarmen. Weiter sagte Gott, du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Und der Herr fügte hinzu, aber siehe, da ist ein Platz in meiner Nähe, stell dich da auf einen Felsen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorüberzieht, will ich dich in den Felsspalt stellen. Solange ich vorüberziehe, werde ich meine Hand über dich halten. Danach werde ich meine Hand wegziehen und du kannst hinter mir hersehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Was für eine Bitte, die da Mose da an Gott stellt. Ich will deine Herrlichkeit sehen. Und das sagt er kurz nachdem das Volk Gott sehen wollte und sich meinte zu helfen mit dem Götterbild. Ich will deine Herrlichkeit sehen. Mose sagt, sein Wunsch ist eigentlich ganz ähnlich wie der vom Volk. Die Herrlichkeit Gottes sehen. Und vielleicht sind unsere Gebete manchmal auch gar nicht so weit weg von dem, was Mose da bittet. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das haben wir zumindest gerade gesungen. Und vielleicht beten wir es manchmal auch. Wir basteln uns jetzt keine Figur, um Gott sichtbar zu machen. Das machen andere Religionen heutzutage auch. Die machen sich auch sichtbare Götter. Das tun wir Christen nicht. Und trotzdem wollen wir manchmal die Herrlichkeit Gottes sehen. Seine Macht, seine Pracht, seine Größe sehen. Etwas, das uns beeindruckt, das uns zeigt, wie Gott ist. Eine Erscheinung, dass man sich Gott nicht länger nur denken muss, nicht nur vorstellen muss, sein Aussehen nicht länger nur überlegen muss, sondern das wäre es doch mal. Seine ganze Pracht sehen. Dann wäre es vielleicht der Glaube anders, wäre der doch so herausgefordert ist, weil man eben nicht genau weiß, weil es uneindeutig bleibt, wie Gott aussieht. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ich finde, diese Bitte von Mose kann ich gut nachvollziehen. Ich habe das bestimmt auch schon mal so gebetet, dass man will, dass Gott sich zeigt. Und dann bekommt Mose aber eine ganz klare Antwort von Gott, nämlich, mich zu sehen geht nicht. Wenn jemand mich sehen würde, dann könnte er nicht am Leben bleiben. Mich würde es jetzt interessieren, warum eigentlich? Steht leider nicht da. Das sagt Gott leider nicht. Warum kann man eigentlich nicht am Leben bleiben, wenn man Gott sieht? Wäre doch mal interessant, was ist so tödlich an dem Aussehen Gottes? So schlimm würde er nicht aussehen. Ich habe zwei Vermutungen. Es könnte ja sein, dass der Mose die Voraussetzungen nicht mitbringt, um Gott sehen zu können, oder auch wir nicht. Dass man als Mensch, als Teil der vergänglichen und der unvollkommenen Schöpfung eben in dieser Unvollkommenheit steht, die die Reinheit Gottes, den ganzen Glanz, die ganze Pracht Gottes, die ganze Herrlichkeit nicht ertragen kann, weil wir nicht dafür gemacht sind. So ähnlich wie unsere Augen nicht dafür gemacht sind, auch das hellste Licht zu sehen. Also es gibt manche Dinge, die sind einfach zu viel für unsere Augen. Oder es gibt manche Dinge, die sind zu laut für unsere Ohren. Das sind unsere Wahrnehmungsorgane einfach nicht dafür gemacht. Vielleicht ist sowas, dass man sagt, Gottes Herrlichkeit ist einfach so viel größer, so viel heller, so viel lauter, als das, was wir erfassen können als einfache Menschen. Könnte sein, dass das Problem ist. Könnte aber auch noch was anderes sein. Es könnte auch sein, dass wenn man Gottes Pracht sieht oder ihr begegnet, dass man dann deshalb sterben würde, weil man in diesem Glanz Gottes, neben diesem Glanz Gottes, selber völlig verblasst. Weil man selber vergeht, wenn man selber nicht so glanzvoll ist. Weil unsere Sünde, unsere Fehlerhaftigkeit im Leben sich von der Herrlichkeit Gottes abstößt. Weil das nicht zusammenpasst. Die Reinheit, die Herrlichkeit Gottes und unsere Unreinheit, das geht nicht zusammen. Könnte auch sein, dass das der Grund ist, warum es nicht passiert und wenn man nicht bei Gott sein kann, dann eben im Tod endet. Ich weiß es nicht genau, leider steht es da nicht, aber wahrscheinlich, vielleicht ist es irgend sowas. Was wir aber klar wissen ist, dass Mose ihn nicht sehen darf. Mose bekommt ein Nein und er bekommt ein Nein, das ihn schützen soll. Eigentlich ein gnädiges Nein, kann man sagen. Denn Gott sagt ja, wenn ich es dir erlauben würde, dann könntest du nicht weiterleben. Deshalb verwehre ich es dir, um dir dein Leben zu erhalten. Ich finde, das hat an der Stelle fast schon was Liebevolles, dieses Nein. Und auch wieder, wie Gott dann beschreibt, was er mit Mose macht. Er sagte dann, stell dich auf den Felsen und wenn ich vorbeiziehe, dann stell dich in die Felsspalte und ich halte meine Hand vor dich. Ich schütze dich mit meiner Hand, dass dich meine Herrlichkeit nicht volltrifft. Ich schütze dich quasi, ich bewahre dich vor meinem Angesicht, weil man das nicht sehen kann. Hat was Liebevolles, finde ich. Und es ist aber trotzdem ein Nein. Mose bekommt diese Bitte, lass mich deine Herrlichkeit sehen, nicht erfüllt. Jedenfalls erstmal nicht. Denn nach dem Nein kommt ein Aber. Und hier zeigt Gott schon ein bisschen was von dem Namen, mit dem er sich da vorstellt, dass sein Name aus Gnade und aus Erbarmen besteht. Das zeigt er auch dem Mose schon. Es ist kein hartes Nein. Er verbietet nicht einfach alles, sondern er sagt Nein, aber. Von vorne sehen geht nicht. Aber von hinten lässt sich Gott sehen. Im Rückblick. Was heißt denn das jetzt, dass Gott sich von hinten sehen lässt? Ist ja hochspannend. Was soll denn das bedeuten? Gott lässt sich von hinten sehen. Wenn von vorne schon nicht geht, dann doch von hinten. Mose darf ihm nachsehen. Gott hinterher schauen. Er sagt an der Stelle, ja, wenn ich vorbeigezogen bin, dann kannst du mir hinterher gucken und das ist in Ordnung. Das ist gut, so erkennst du mich und du wirst nicht dran zergehen. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Der Rücken Gottes ist ein schöner Rücken wahrscheinlich. Der kann jedenfalls entzücken. Denn das, was das Sehen Gottes angeht, da ist sein Rücken das, was wir sehen dürfen und können. Ihm hinterher zu schauen, ist das maximal Mögliche. Und das ist mehr als genug. Wir sehen, wenn wir Gott hinterher sehen, alles das, was wir brauchen, um ihn zu entdecken. Denn da, wo Gott durchgezogen ist, dahinter lässt seine Gegenwart Spuren. Da gibt es so viel, an dem man ihn erkennen kann. Das Volk Israel und Mose, die können Gott erkennen an dem, was er ihnen geschenkt hat. Er ist doch die ganze Zeit schon mit ihnen unterwegs. Er hat sie doch schon so viel erleben lassen. Dass er sie befreit hat aus Ägypten, daran kann man Gott erkennen. Dass er ihnen Wege geöffnet hat, so wie am Schilfmeer, darin können sie Gott erkennen. Dass er sie versorgt hat, dass er ihnen Gebote gegeben hat als Orientierungshilfe für ihr Leben. Alles das, was er bewirkt hat auf ihrer Reise, auf ihrem Weg, so ist Gott. Wenn sie das anschauen, dann entdecken sie ihn doch. Es wäre besser gewesen, sie hätten auf das geguckt, wo sie mit Gott unterwegs waren, wo Gott in ihrem Leben schon mitgezogen ist. Dann hätten sie Gott mehr erkannt wahrscheinlich als in diesem goldenen Stierbild. Da hätten sie ihn gefunden. Ich kann mir vorstellen, dass es in unserem Leben ganz ähnlich ist. Dass wir gerade mit unserem Wunsch, dass wir Gott sehen, seine Herrlichkeit entdecken, dass wir ihn finden, dass wir da einfach auch in unser Leben gucken müssen. Halt ihm hinterher schauen. Das entdecken, wo er durchgezogen ist. Ihn dort finden, in dem, was er uns hinterlässt, was er an Spuren in unserem Leben hinterlässt, wo seine Herrlichkeit reflektiert. Und vielleicht schaust du mal so mit diesem Blick auf dein Leben, wo Gott seine Fußspuren in deinem Leben hinterlassen hat. Dann wirst du ganz viel entdecken, wo er seinen Abglanz in Momenten, die er dir geschenkt hat, sichtbar werden lässt. Dinge, wo er dich durchgeführt hat. Dinge, wo er dich versorgt hat. Wo er für dich da war. Vielleicht sind es Dinge, wo du in der Situation selber das gar nicht so bemerkt hast, als ein Wirken Gottes, als etwas, das Gott dir schenkt. So ist es ja oft im Leben, wenn wir darüber nachdenken, erkennen wir es im Nachhinein oft nochmal ganz anders. Wir sehen das, was war, im Rückblick oft nochmal ganz anders oder erkennen darin nochmal viel mehr. Und so, glaube ich, kann man Gott im Leben an ganz vielen Stellen im Hinterhersehen, in der Nachsicht erblicken, im eigenen Leben. Du in deinem, bin ich ganz sicher, weil Gott in deinem Leben mit dir unterwegs ist, weil er in dir schon viel bewirkt hat. Du wirst ihn da finden. Und liebe Gemeinde, wenn wir diesen Blick auf unser Leben legen, dann werden wir vielleicht sogar in nahezu allem, was wir sehen, Gott finden, weil es ist ja vielleicht so, wie bei unserem Schauen mit unseren Augen auch. Alles, was wir sehen, alles, was du siehst mit deinen Augen, siehst du nur deshalb, weil irgendwann mal Licht drauf gefallen ist. Also wenn ich euch jetzt hier sehe, dann sehe ich euch, weil auf euch Licht gefallen ist. Sonst würde ich euch nicht sehen. Sonst würdet ihr im Dunkeln sitzen und ich würde nichts sehen. Und andersrum ist es genauso. Ihr würdet mich auch nicht sehen, wenn das Licht auf mich gefallen wäre. Ganz egal, was es für ein Licht ist. Das kann ein Sonnenlicht sein, es kann ein künstliches Licht sein. Aber es braucht irgendein Licht, das ihr seht. Alles, was ihr seht, ob das Blumen sind, der Tannenbaum, alles, was ihr seht, seht ihr deshalb, weil mal Licht drauf gefallen ist. Und interessanterweise seht ihr das, weil irgendwann mal Licht drauf gefallen ist. Wir gucken eigentlich immer hinterher, weil alles, was du siehst, ist eigentlich schon gewesen. Also auch wenn ihr mich hier anguckt, seht ihr mich eigentlich, ihr seht von mir das, was gewesen ist, weil es braucht ja eine Weile, bis das Licht von mir bei dir ankommt. Und so gucken wir eigentlich immer in allem, was wir sehen, hinterher. Selbst wenn du in den Spiegel guckst, guckst du dir selber hinterher. Zumindest ein ganz kleines bisschen, natürlich, ganz kurze Zeit, aber du guckst dir hinterher. Und so gucken wir eigentlich in unserem Leben immer, in allem dem, was wir sehen, immer hinterher. Wir sehen immer nur das, was war. Ich kann mir vorstellen, dass es in unserem Leben ganz ähnlich ist. Alles das, was wir sehen in unserem Leben, ist ein Hinterherschauen. Und in all dem können wir auch das sehen, weil Gott sein Licht drauf wirft. Weil Gott mit seiner Herrlichkeit in dein Leben hineinleuchtet und dir so viel zu sehen gibt. Weil sein Glanz in deinem Leben reflektiert. Und es genügt, um Gott zu sehen. An dieser Stelle der Predigt erlaube ich dir, gedanklich auszusteigen, wenn du es möchtest. Wenn du sagst, jetzt habe ich genug gehört, und du nutzt jetzt, es kommen vielleicht noch so 5 bis 7 Minuten, ja, wenn du sagst, ich nutze die letzten 5 bis 7 Minuten lieber, um jetzt mal gedanklich mein Leben durchzugehen und zu gucken, wo Gottes Glanz in meinem Leben zu finden ist, dann tu das. Dann bin ich zufrieden und dann hast schon einiges Wichtiges gehört und dann wirst du Wichtiges entdecken und dann bin ich sicher, dass du einiges mitnimmst aus dieser Predigt. Dann wäre ich zufrieden. Du kannst aber auch, wenn du möchtest, noch gedanklich einen Schritt weiter mit mir mitgehen, dann vertiefen wir das nämlich jetzt nochmal einen Schritt und gehen nochmal eine Ebene tiefer und merken, was diese Geschichte auch noch bedeuten kann. Also für alle, die bereit sind mitzugehen, Schritt 2 kommt jetzt. Martin Luther nämlich, der liest diese Geschichte nochmal ein bisschen anders von Mose in der Felsspalte. Der hat es einmal aufgegriffen, diese Geschichte in einer Diskussion, in Heidelberg war das, 1518, ganz berühmt, bevor sein großes Wirken losgegangen ist, da hat er 2. Mose 33 aufgegriffen und hat daraufhin, auf diese Geschichte hin, eine Unterscheidung gemacht, die für seine Theologie, für seinen Glauben nachher ganz maßgeblich geworden ist. Er hat nämlich unterschieden. Auf der einen Seite hat er gesprochen von einer Theologie der Herrlichkeit. Die Theologia Gloriae, so heißt es im Fachterminus, das ist die Suche des Menschen nach Gott, wo man ihn in seiner Größe, in seiner Herrlichkeit, in seiner Pracht finden will. Wo man Gott erleben will in dem, was einen beeindruckt, was einen vielleicht sogar überwältigt. Das, was größer ist als wir. Dieser Wunsch, den der Mose ausspricht, lass mich in deiner Herrlichkeit sehen und der vielleicht auch in unserem Herzen immer wieder ist, das ist die Theologie der Herrlichkeit. Und Luther sagt jetzt, wenn diese Bitte von Mose so unsere Bitte wird, dass wir Gott nur in seiner Herrlichkeit sehen, nur in seiner Pracht suchen, dann hat es was Verführerisches in sich. Nämlich, dass man nämlich von Gott dann Großes erwartet und dadurch auch von sich selber immer Größeres erwartet. Weil die großen Werke, das, was einen beeindruckt an Gott, das, was einen überwältigt, auch dazu führt, dass man selber große Werke vollbringen will. Und gleichzeitig führt es dazu, dass überall, wo nichts Überwältigendes zu sehen ist, Gott nicht gesucht wird und auch nicht gefunden wird. Das, sagt der Luther, ist so ein bisschen das Knifflige, das Gefährliche an dieser Theologie der Herrlichkeit. Ich habe mal noch ein Bild dazu. Dieser Blick auf die Herrlichkeit Gottes, dieses Fixieren auf dieses Licht Gottes, kann einen faszinieren, es kann einen gleichzeitig aber auch wie paralysieren. Vielleicht ist es ein bisschen so, wie bei einem Licht, das Motten fasziniert. Ich vergleiche euch jetzt ungern mit Motten, aber in dem Bild muss es jetzt einfach mal sein. Also nehmt es jetzt nicht persönlich, hat nichts mit dem Aussehen zu tun oder mit dem Charakter, sondern einfach nur mit diesem Fixiertsein auf das Licht. Denn die machen das so. Die sind so fixiert auf dieses Licht, dass alles andere ist egal. Und dann fliegen sie auf dieses Licht zu, auch wenn es für sie schädlich ist. Auch wenn es sogar für sie tödlich ist, fliegen sie immer weiter auf dieses Licht zu. Und ich habe gelesen, dass Motten, die auf ein Licht zufliegen, auch ganz viel an Aktivität verlieren, also die pflanzen sich nicht mehr richtig fort und so weiter. Also da wird wohl einiges auch weniger aktiv im Leben, weil sie kein Sensorium fürs Dunkle haben, sondern diese völlig ausgerichtet sind auf dieses Licht. So ähnlich meint der Martin Luther das, wenn er sagt, ganz ausgerichtet sein auf die Herrlichkeit, Gott in dem Herrlichen finden, das kann so sein, dass es uns völlig paralysiert. Deshalb muss man neben diese Theologie der Herrlichkeit noch was Zweites stellen, nämlich die Theologie des Kreuzes. Das hat der Martin Luther von Paulus gelernt. Die Theologie, die Suche nach Gott, nicht in dem, wo er seine Macht und Pracht entfaltet, sondern da, wo man Gott in seiner größten Schwäche sieht, wo er am Kreuz ist, im leidenden Christus Gott suchen. Diese Blickweise findet Gott in Jesus, der scheitert, zumindest nach öffentlicher Sicht scheitert, der schwach wirkt, der unser Elend mit uns teilt. Und der einfach Anteil nimmt an aller Not, auch an dem, was so gar nicht prachtvoll ist. Und das nennt Martin Luther dann in diesem Text, wo er sich damit befasst, Gottes Rückseite. Das ist sein Verständnis auch aus der Mose-Geschichte von dem, wenn Gott sagt, du darfst meine Rückseite sehen, du darfst das Hintere sehen. Das, was so gar nicht, also das, der Gegenteil von dem vorderen Angesicht, von dem prachtvoll glänzenden, sagt Luther, kann ja auch das sein, dass man Gott entdeckt, da wo es eben überhaupt nicht prachtvoll ist. Da überhaupt keine Herrlichkeit zu sehen ist. Da auch hinzuschauen, das kann die Aufforderung sein, die wir aus 2. Mose 33 mitnehmen, dass man gerade da Gott finden kann. Eben nicht nur Und deshalb ist es ein zweiter Schritt zu dem, was ich vorher gesagt habe. Gott nicht nur in dem suchen, wo er durch mein Leben gezogen ist und auch in meinem Leben die Spuren der Herrlichkeit hinterlassen hat. Ich bin sicher, die gibt's. Aber er sagt nicht nur da Gott entdecken, sondern auch in dem, wo keine Spuren der Herrlichkeit sind. Auch da, wo nichts Prächtiges in meinem Leben ist, wo nichts beeindruckt. Ja, da, wo in meinem Leben Schwäche ist, Leiden ist, Schwieriges ist, auch da kann man Gott entdecken. Nämlich mit seiner, von seiner Rückseite. In Jesus Christus. Nicht erst im Auferstandenen, nicht erst in dem, der alles Schwere überwunden hat, sondern auch im leidenden Jesus Christus kann man Gott erkennen. Ja, auch im menschgewordenen Christus steckt der Blick auf Gott mit drin. Jesus ist es selber mal gefragt worden, als er mit seinen Jüngern unterwegs war. Da hat Philippus ihn mal unterwegs so gefragt, hat gesagt, Jesus, zeige uns den Vater. Kann man in Johannes 14 nachlesen. Und dann sagt der Jesus zum Philippus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Auch wer Jesus sieht, in seiner ganzen Unvollkommenheit, in seiner Menschlichkeit, der sieht den Vater. Und zwar in so einer Weise, wie wir ihn erfassen können, wie wir ihn wahrnehmen können, wie wir ihn verstehen können. Deshalb sagt der Luther, braucht es eben beides. Und er sagt sogar, wir müssen anfangen mit auf Jesus schauen und von daher, vom Blick auf den Gekreuzigten her, wenn wir da Gott kennenlernen, wenn wir Gott so finden, dann können wir ihn auch in seiner beeindruckenden Herrlichkeit in allem anderen finden, was so groß und unfassbar ist. Aber erst dann. Alles kommt darauf an, dass wir zuerst das Herz Gottes in Jesus Christus erkannt haben. Liebe Gemeinde, wenn wir manchmal beten, lass mich deine Herrlichkeit sehen, dann tun wir das oft in den Situationen, wo das Leben eben nicht prächtig ist. Wenn es schwer ist, dann steckt nämlich dieser Wunsch mit drin, dass Gottes Herrlichkeit für uns auch heißt, dass er uns befreit aus manchem Schweren, dass er uns ein Wunder schenkt, dass er uns Erstaunliches schenkt, Überwältigendes schenkt. Das ist alles gut und richtig. Aber wir können ihn auch entdecken, wenn wir ihn in dem suchen, was schwierig ist. Gerade auch darin zeigt sich Gott. Lasst uns das nicht so gering schätzen. Lasst uns Krankheitszeiten oder Leidenszeiten oder auch Trauer nicht für Zeiten halten, wo Gott nicht vorkommt oder wo man ihn nicht findet, sondern ganz im Gegenteil, gerade da kann man Gottes Rückseite erkennen. Gerade da kann man sein Wesen finden. Vielleicht nochmal viel besonderer. Lasst uns blicken auf den Gott, der mitleidet, mitkämpft, auch mal mitweint, weil das wichtig ist, diesen Blick auf Gott zu haben. Lasst uns diese Zeiten nicht als gottlose Zeiten ansehen. Und wenn wir es mal umdrehen, wenn wir ehrlich sind, liebe Gemeinde, nehmen wir einfach mal an, Gott würde uns seine ganze Pracht und Herrlichkeit schenken. Nimm mal einfach mal an, er würde uns mit seiner ganzen Herrlichkeit Wundersames tun. Er würde uns aus den Sklavereien, aus den Begrenzungen unseres Lebens befreien. Aus allem, was uns da so behindert. Aus den Krankheiten, aus unseren Fragen, aus unseren Zweifeln, aus unseren Anstrengungen. Und nehmen wir mal an, er würde uns Wege bahnen, wo eigentlich gar keine Wege da sind. Würde uns zeigen, wo es hingehen soll in unserem Leben. Vielleicht Begegnungen schenken, vielleicht Wagnisse, die wir uns selber gar nicht zugetraut hätten, mit uns gehen. Mal angenommen, er würde uns wundersam und überreich versorgen. Mit dem, nachdem wir, was wir brauchen und nachdem wir begehren. Mit Geld, mit Familien, mit Kindern, mit Freunden, mit Sicherheit. Er würde uns alles das schenken. Mal angenommen, er würde uns alles das geben. Dann könnte es trotzdem sein, dass wir nicht zufrieden wären und seine Herrlichkeit gern so greifbar haben wollten, dass wir uns ein Götterbild bauen. Ein goldenes, ein glänzendes, obwohl man doch eigentlich ganz viel von Gottes Herrlichkeit schon im Leben hat. Vielleicht ist deshalb wichtig, dass wir zuerst den Blick auf den Gekreuzigten, auf Jesus richten, auf den, der mitleidet, und dann von ihm aus dann auf die Herrlichkeit schauen. Wer Jesus sieht, der sieht den Vater. Wer Gott am Kreuz sieht und wer Gott im Leiden des eigenen Lebens sieht, der erkennt Gott. Deshalb ist Schweres nicht nur ein Mangel, sondern gerade da beginnt der Blick auf das, öffnet sich uns der Blick auf das, was herrlich ist, wo Gott seine Herrlichkeit aufbaut. Weil er nämlich da im Schweren, im Leidvollen seine Herrlichkeit aufstrahlen lässt. Deshalb ist es so wichtig, dahin zu schauen. Dort findet man den Gott, der sich vorstellt als den, der gnädig ist, als den, der sich erbarmt. Das ist schließlich sein Name. Amen.